Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst im Friedenshof. Euch, die ihr hier seid und all denen, die zu Hause sind und so mit uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Heute ist der 6. Sonntag nach Ostern. Dieser Sonntag trägt den Namen Exaudi. Man könnte auch sagen, es ist ein Sonntag zwischen Abschied und Trost. Am Donnerstag war Himmelfahrt, der Tag, an dem Jesus von seinen Jüngern Abschied genommen hat und gen Himmel aufgefahren ist. Und wer den Familiengottesdienst entweder hier oder zu Hause miterlebt hat, hat vielleicht noch den Berg hier vor Augen und die Jünger und Jesus und die Situation oder diese Szene, wo Jesus seine Jünger beauftragt und ihnen diese unglaubliche Zusage gibt, dass er bei ihnen ist bis ans Ende der Welt und dann zu Gott zurückgeht, in den Himmel zurückgeht. Zugleich ist dieser Sonntag auch der Sonntag vor Pfingsten, dem Fest des Heiligen Geistes und dem Geburtstag der Kirche. Den Heiligen Geist hatte Jesus schon früher angekündigt, zum Beispiel in den Versen, die heute Grundlage sind für die Predigt, die Markus Klotz uns halten wird. Und dieser Gottesdienst lädt uns nun ein, als Gesandte, als Beauftragte, als von Gott Berufene, aber auch als Zweifelnde und als Fragende mit leeren und offenen Händen zu Gott zu kommen, der die Quelle ist. Und so feiern wir nun diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete. Herr, wir kommen zu dir, wie wir sind, mit dem, was uns freut und mit dem, was uns Angst macht. Du weißt, wir brauchen dein Wort, das uns frei macht, zu reden und zu handeln. Segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Komm und lobe den Herrn. Wir beten weiter und loben Gott mit Liedern.
Thank you. open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love and we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord.
Ich mag die Disney-Version von Rapunzel. Neu verföhnt heißt sie, Allmann auf Deutsch übersetzt, Tangled, so heißt es auf Englisch, verkutzelt. Und bei den langen Haaren von Rapunzel macht das sicherlich auch mehr Sinn. Der Film, naja, er lehnt sich so ansatzweise mal an das echte Märchen an. Und früher konnte ich solche Filme eigentlich nicht leiden, da wird sehr viel drin gesungen. Aber heute, den einen oder anderen zumindest von den Filmen, mag ich sehr gerne. Auch die Lieder, die wie so einem Ohrwurm dann im Ohr hängen bleiben. In einem dieser Lieder singt Rapunzel von ihrer Sehnsucht. Sie möchte den Turm verlassen, in dem sie schon seit Jahren wohnt. Eingesperrt ist sie dort. Das Turmzimmer ist wirklich klasse. Es ist cool. Und sie ist eine lebensfrohe junge Frau. Und auch ihre Stiefmutter, wir wissen es, es ist die böse Hexe, die meint es anscheinend ja gut mit ihr, obwohl sie sie natürlich auch ausnutzt. Ihr Leben in diesem Turmzimmer wirkt dann doch wie ein Dauerlockdown. Schönen Hobbys nachgehen, aufräumen, abwaschen, natürlich die Haare kämmen, das ist wichtig. Aber draußen ist das wahre Leben. Und das sieht sie besonders an einem Tag im Jahr, wenn sie am Horizont Lichter sieht, die zum Himmel aufsteigen. Da möchte sie mal hin. Sie weiß nicht, dass das an ihrem Geburtstag stattfindet, dass es Leuchtlaternen sind, die von ihren Eltern, dem Königspaar des nahegelegenen Königreiches, ja, die nach oben gelassen werden, aus Sehnsucht nach ihr, weil sie sie zurückhaben wollen, weil sie verschwunden ist, kurz nach ihrer Geburt. Und dann singt Rapunzel ihr Lied. Wann endlich fängt mein Leben an? Und eines Tages dann nutzt sie ihre Chance. Sie verlässt den Turm. Wieso? Das will ich jetzt mal nicht spoilern. Es lohnt sich anzugucken. Alles beginnt mit ihrer Sehnsucht und mit der Sehnsucht der anderen nach ihr. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Den Satz kennen der ein oder andere vielleicht von euch. Es ist der Anfang eines Gedichts von Nelly Sachs. Und wer würde das gerade nicht unterstreichen? Während hier und da in Deutschland und in Europa und in der Welt langsam wieder Leben und Aktionen möglich sind, hängen wir in Kassel gerade hinterher. Immer noch dürfen die Schüler nicht in die Schule im Stadtgebiet. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, an Feiern ist nicht zu denken. Ganz zu schweigen von Veranstaltungen so wie einer ganz normalen Jungschar hier im Haus oder Mannschaftssport im Verein. Sehnsuchtsbilder steigen in uns auf. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Und unter diesem Aspekt möchte ich uns den heutigen, diesen kleinen kurzen Text aus der Bibel vorlesen, aus Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das Fest, von dem gerade da die Rede ist, ist Sukkot, das Laubhüttenfest, eines der großen Mega-Wallfahrtsfeste in Jerusalem. Da zog man, als es den Tempel noch gab, zum Tempel und 7 Tage wurde gefeiert. Da musst du mal dabei gewesen sein. 7 Tage. Es ist Erntedankfest, aber auch das Fest, an dem man aus dem Auszug aus Ägypten erinnert wird. 7 Tage lebst du als jüdische Familie, wenn möglich, in einer selbstgebauten Laubhütte, auch heute noch, mit einem Loch oben in der Decke, um den Himmel zu sehen. Denn so ging es den Vorvätern und den Vormüttern bei ihrem Auszug aus Ägypten. Und am 7. Tag hier, an dem höchsten Tag, wo der Text stattfindet, da kommt dann das Wasserfest oder das Fest des Wasserschöpfens. Aus dem Teich Siloa im Stadtgebiet holt ein Priester Wasser und bringt es zum Altar. Und damit ist die Bitte um Regen verbunden. Regen, der im Herbst fallen soll und damit die neue Ernte erst wirklich nötig, ja, möglich wird im nächsten Jahr. Gerade haben wir die Ernte eingefahren und der Gedanke geht schon ans nächste Jahr. Das Alte vergeht, das Neue kommt schon und wird sehnsuchtsvoll erwartet. Wer die Freude beim Wasserschöpfen nicht erlebt hat, der hat keine Freude erlebt. So eine zeitgenössische Aussage über dieses Fest. Und wahrscheinlich sollten wir uns da nicht so eine gedämpfte, kirchliche, sittliche Freude vorstellen. Nein, es war vielleicht so ausgelassen wie bei Karneval. Und das mag jetzt hier in Nordhessen nicht unbedingt jeder, außer den Menschen, die aus dem Exil, aus dem Rheinland zu uns gekommen sind zum Beispiel. Aber wenn wir das mal kurz vergessen, dass wir als Nordhessen damit ein Problem haben und uns ein Fest vorstellen, was wir mögen und wo wir auch richtig mal wieder Lust hätten, ein richtig großes Fest, dann sind wir vielleicht bei der Vorfreude angekommen, die es hier bei Sukkot gibt. Es ist ein Wassersehnsuchtsfest. Sehnsucht nach Wasser, das kennen wir mittlerweile ja auch. Nach 3 trockenen Sommern ist jeder Regen ein echter Segen. Wie oft habe ich auf die Wetter-App geschaut in den letzten Jahren und mal wieder Regentropfen herbeigesehnt. Und wenn dann mal welche drauf waren und der Regen kam nicht, dann habe ich mich geärgert, dass das reale Wetter der App nicht folgt. Aber mit Wasser verbinden sich auch viele, viele andere Sehnsuchtsbilder und vielleicht schaffe ich es euch, das ein oder andere in euch mal wachzurufen. Ich sehe ein geöffnetes Freibad mit einer anschließenden Freibadfritte. Ich sehe das Meer, die Brandung, den Geruch von Salz, Wind auf der Haut und das Auf und Ab der Wellen. Und auch die Bibel ist voll von Wassersehnsuchtsbildern. Da wartet ein Gelähmter an einem Teich, dass eine Welle kommt, die ihn heilt. Da wandert ein Volk durch die Wüste und wenn man mit einem Stab an die Felswand schlägt, kommt frisches Wasser hervor. Da steht der Gerechte wie ein Baum an Wasserbächen. Und da sitzt eine Frau am Brunnen, völlig desillusioniert, frustriert von ihrem Beziehungsleben und einer kommt auf sie zu und spricht sie an. Beim Propheten Jesaja wird dann die Sehnsucht noch deutlicher. Die Gefangenen im Exil in Babylon, denen malt er ein Bild der Hoffnung vor Augen. Und da steht: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Und ein paar Kapitel später: Denn ich, Gott, will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an Wasserbächen. Und dieser wird sagen: Ich bin des Herrn. Wasser, das ist Leben. Und Sehnsucht nach Wasser, das ist Sehnsucht nach Leben in der ganzen Fülle. Und jetzt steht Jesus da und sagt: Komm zu mir, wenn du Durst hast, wenn du diese Sehnsucht spürst, komm doch her. Ich fühle mich eingeladen, bei meinen Sehnsüchten ernst genommen und ich glaube, so fängt Glaube an. Glaube, das heißt hier, bei dem Loch in mir anfangen, den Mangel zulassen und anerkennen, feststellen, dass ich arm bin. Und da waren wir ja vorige Woche schon einmal in Christians Predigt über das Gebet des Armen, denen, die nichts haben und deswegen alles erbitten. Glauben fängt nicht an mit der tiefen Überzeugung, mit der Gewissheit, mit einem abgerundeten katechetischen Wissen, sondern mit dem Gefühl des Unbehagens und mit der Lust auf mehr. Und ich weiß, es mag abgedroschen klingen, aber mir fällt kein anderer Satz ein. Ich werde abgeholt, da wo ich eben mit meiner Sehnsucht stehe. An anderen Stellen und anderen Texten würde ich vielleicht anders über Glauben reden. Da würde Glauben nachfolgen heißen, entsagen, sich von sich selbst trennen, für den anderen da sein, für das Reich Gottes. Aber hier höre ich erstmal einen anderen Ton aus Gottes Mund, aus Jesu Mund. Mensch, ohne deine Sehnsucht nach Leben, nach Gemeinschaft, nach Sinn, nach Schönem, nach Spaß und Ausgelassenheit, nach Sättigung. Ohne alles diese Sehnsucht möchte ich, dein Gott, nicht leben. Trink deinen Durst, den will ich dir stillen. Glaube ist dann nicht so was Fremdes, was ich vor anderen verteidigen muss, was unvernünftig ist, sondern Glaube ist dann das Natürlichste, das, was dran ist. Es ist nicht absurd in einer Welt von anfassbaren Realitäten. Glaube ist die Antwort auf das, was mich persönlich angeht. Es ist meine Antwort auf eine Einladung, die Einladung Jesu. Jesus reiht sich ein in diese vielen Bilder der Bibel über Wasser, die ich vorgelesen habe, und sagt, deine Sehnsucht hat ihr Ziel erreicht. Und dahinter steckt noch ein Bild, noch mehr, was ich noch gar nicht genannt habe. Ein großes Finale im Alten Testament zu diesem Thema Wasser. Beim Propheten Ezechiel gibt es ein ganzes Kapitel darüber, in dem er eine Vision darstellt, wo vom Tempel riesige Wasserströme in alle Himmelsrichtungen fließen und alles, was dieses Wasser berührt, wird heil, wird lebendig und gesund. Und wenn jetzt Jesus auf diesem Fest steht, dann sagt er, das gibt's wirklich. Und zwar heute. Das bin ich. Alles, was du liest, gibt es. Du musst nicht weiter suchen. Du musst nicht immer einem Ziel hinterherlaufen, was du nicht erreichen kannst. Es erfüllt sich jetzt. An dieser Stelle bringt der Text ein kleines Problem mit sich oder auch ein großes, je nachdem, wie man es will, mit dem sich Ausleger schon viele Jahre beschäftigt haben und es nicht wirklich lösen konnten. Denn je nachdem, wie man hier Punkte und Kommas setzt, ergeben sich verschiedene Lesarten. Und die einen lesen, und vielleicht könnt ihr es jetzt sehen, ja genau. Wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und es trinke, wer an mich, an Jesus glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem, aus Jesu Leib, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist Variante A. Ich finde es für diesen Moment ganz schön vermessen, dass Jesus sagt, diese gesamte biblische Tradition, die ich euch hier vorgelegt habe, das bin ich. In mir erfüllt sich alles, was für alle Zeiten vorher gesagt ist. Und ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt bei diesem Fest dabei gewesen wäre und mich gerade auf diese tolle Zeremonie mit dem Wasser gefreut hätte und auf das Feiern, und da steht plötzlich jemand auf, unterbricht das Ganze und sagt, heute mal anders, ich bin's, ob ich das akzeptiert hätte. Und doch wird daraus was deutlich, was mir wichtig ist für unseren Glauben, für meinen Glauben. Wir glauben nicht an eine Idee, an einen Leitgedanken, eine Ideologie oder eine Dogmatik, so wichtig die auch sein mag. Wir glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir folgen einer Person, die weit mehr ist als eine Person. Keinem Gedanken, keiner Fahne und keinem Lied. Unser Glauben, der kommt aus dieser Quelle der Begegnung mit dieser Person, der Beziehung zu Jesus. Und das ist wirklich eine sehr gewagte Sache, denke ich. Denn so eine Beziehung ist bei allem gemeinsamen Bekennen auch ein sehr individuelles Erlebnis. Und es ist auf Gegenseitigkeit angelegt. Und eine Beziehung, die kann auch enttäuschen, jedenfalls von meiner Seite aus. Es ist anstrengend. Gemeinsam müssen wir über unser Reden von Jesus und Gott ringen, genau hinhören und schauen, was der andere denkt, wie andere es erlebt. Und wir glauben an einen Gott, an eine Person in Jesus, die sich verletzbar und ablehnbar gemacht hat. Das heißt es, wenn Jesus sagt, Ströme des lebendigen Wassers, nicht einfach was festgelegt ist, nicht manifestierbar, auch nicht beliebig und unerkennbar. Es ist unverwechselbar Jesus. Aber das Wasser des Lebens und Glaubens, das es bei ihm gibt, gibt es nur in diesem Fließen, in diesem Fluss, in der Dynamik, in Bewegung. Und ich bin froh darum, dass ich auf diesen Gott, dass ich auf diesen Jesus hin getauft bin und nicht auf einen Inhalt eingeschworen. Ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen darf und in einer Beziehung mit ihm trauen darf, dass das Leben möglich ist. Das war die erste Lesart, Jesus die Quelle. Und jetzt gibt es noch eine zweite Lesart dieses Textes. Wen er dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das scheint ja auch die Luther-Übersetzung zu sein. Auf einmal gibt es nicht nur eine Quelle, Jesus, sondern plötzlich ganz viele. Nämlich uns, dich und mich. Im Gespräch oder auch wenn ich mich selbst anschaue, lebe ich in unserem Glauben häufig so eine Zweiteilung statt. In unserer Zweiteilung, in unserer Vorstellung, wie Glauben funktioniert. Die eine Zeit des Glaubens, das ist die Quality Time mit Gott. Im Gebet, im Lobpreis, im Gottesdienst, beim Podcast hören, im Abendmahl. Da tanke ich auf. Da lebe ich aus den Quellen, die Gott mir auftut. Erfrische mich, tu mir und meinem inwendigen Menschen etwas Gutes. Da lasse ich los, was belastet. Und dann gibt es Zeiten, das ist die zweite Zeit, wo ich gebe, für andere da bin. Da verströme ich mich und verausgabe mich, vergesse mich selbst und stelle das Wohl der anderen über das meinige. In den Zeiten tue ich treu meinen Dienst. So jedenfalls die Vorstellung. Der Text spricht eine andere Sprache. Glauben heißt in dieser zweiten Lesart, der, der Wasser trinkt, wird zur Quelle für andere. Es gibt kein Bunkern in inneren Zisternen. Ich kann da nichts bevorraten. Und ich kann auch nicht leer laufen. Und muss es dann wieder neu füllen. Jedenfalls scheint das nicht so gedacht zu sein. Glauben heißt auf der Variante durchlässig sein. Das Fließen nicht aufhalten, durchströmt werden. Und ich habe festgestellt, dass mein persönlicher Glauben von Menschen lebt, die das so gemacht haben. Mein Glauben, der hat davon gelebt, dass ich einen Klassenkameraden habe, der mich mitgenommen hat zum Schülerbibelkreis. Mein Glauben hat von Menschen gerade am Anfang gelebt, von Menschen, die gepredigt haben, in Jugendgottesdiensten, damals in der Karls- und in der Kreuzkirche, sonntagsabends. Er hat von meinen Jugendkreismitarbeitern gelebt, die sich unglaublich viel Mühe gemacht haben und in allem, was sie getan haben, durchlässig waren für diesen Glauben. Mein Glaube trägt ihr Gesicht. Er trägt auch das Gesicht des Referenten bei dieser riesengroßen EC-Tagung, die es damals noch gab, mit vielen tausend Leuten, den ich einfach nach dem Vortrag angesprochen habe und der sich im wahrsten Sinne des Wortes jahrelang Zeit genommen hat, mit mir über Fragen und Zweifeln zu reden und zu beten. Und der Glaube trägt auch das Gesicht von meinen Gemeindeleitungskolleginnen und Kollegen, die ich stundenlang über Videokonferenzen anschaue. Anders gibt es keinen Glauben. Er braucht ein Gesicht, er braucht einen Körper des anderen, um zu mir zu kommen. Und das tut er mit lebendigen Menschen. Und er tut es auch durch Menschen, die längst schon nicht mehr da sind. Menschen, die in Texten der Bibel vorkommen, in Liedern und Gebeten zum Beispiel. Ich habe mal einen Text gefunden von Fulbert Stefinski, einem Theologen aus Deutschland, der das so beschreibt. Ich leihe mir die Sprache meiner Geschwister, der Lebenden und der Toten. Die Gebete der Kirche, ihre Lieder und ihre Gesten sind immer besser, als sie sind, weil die Taten, die sie vor uns gesprochen und ihren Glauben darin ausgedrückt haben, sie gewaschen haben mit ihren Tränen und mit ihren Hoffnungen. Ein Psalm ist wie ein abgegriffener Stein, durch viele Hände gegangen und schön geworden durch die Wärme der Geschwister. Glauben trägt ein menschliches Angesicht. Es ist das Gesicht Christi zuerst und auch zuletzt. Und zwischendurch trägt es unser Gesicht, deins und meins. Andere werden an uns Glauben lernen Und wichtig ist dabei, dass sie Jesus Christus durch uns hindurch sehen, als den, der unseren Lebensdurst stillt. Das ist ein unfassbarer Ritterschlag für unser Leben. Das adelt uns durch und durch und stellt uns vor große Aufgaben. Aber wenn ich diesem Wort hier in dem Text trauen darf, dann ist das einfach auch Tatsache. Befreiende Tatsache. Es ist so. Leider hat die Sache noch ein... Denn der Geist, der Heilige Geist, war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war, so steht es im Text drinne. Also doch noch nicht am Ziel der Sehnsucht. Die Rita hat es vorhin schon angedeutet und gesagt, wir haben ja heute Exaudi, ein seltsamer Sonntag. Gehört er noch eigentlich zu diesem Osterfestkreis oder schon zu Pfingsten oder wo auch immer hin? Wir hatten ja in den letzten Wochen immer schon so ein bisschen Latein am Start. Erinnert euch vielleicht noch an Kantate, Jubilate, Rogate, singt, jubelt, betet. Und jetzt nach Himmelfahrt halt Exaudi. Herr, höre meine Stimme, steckt dahinter. Es ist der Ruf dessen, der auf Antworten wartet, aber noch keine bekommt. Exaudi, das ist der Sonntag zwischen den Stühlen. Mit Himmelfahrt feiern wir Jesu Verherrlichung. Endlich ist er da, wo er hingehört, nämlich auf seinen himmlischen Thron. Er regiert, aber er ist eben auch weg. Nicht mehr da, nicht lebendig unter uns. Wir können ihn nicht mal so eben anklopfen und wegen kleinen und großen Sachen ansprechen. Und wenn wir diese Zeit, zumindest ja im Kirchenjahr, auch etwas nachempfinden, dann ist der Heilige Geist noch nicht da. Der kommt ja erst Pfingsten, nächste Woche. Eine Woche Zwischenzeit. Die Zusage des Lebens, des neuen Lebens, das mit Ostern kam, ist längst da. Aber wie leben wir das als Gemeinde? Und wie vermitteln wir das anderen? Wie kommen wir vorwärts mit unserer neuen Struktur im Friedenshof, mit unseren beschränkten finanziellen Mitteln? Und welche Antworten geben wir auf die vielen, vielen drängenden Fragen, die sich auch in unserer Gemeinde hier stellen? Ich mag sowas nicht, so eine offene Situation. Es ist wie eine Wanderung ohne Rucksack. Wenn ich Durst habe, möchte ich die Flasche aus dem Rucksack holen und trinken. Aber ich bin heute ohne unterwegs und muss erst mal damit leben, dass ich diesen Durst nach Antworten spüre. Es kann aber auch ein kostbarer Moment sein. Ein Moment, den ich aushalten darf und aushalten muss. Es ist ein notwendiger Moment, in dem ein Bedürfnis nicht sofort befriedigt wird. Etwas darf reifen in uns, zusammen und in jedem Einzelnen. Wenn Jesus sich selbst als das Wasser darstellt, dann unterbricht er für einen Moment das normale Fest des Wasserschöpfens, das allerjährlich wiederkehrenden Festkreises. Und das ist ein gutes, ein schönes Fest, was er da unterbricht. Doch dieses Jahr ist alles anders. Ich glaube, das haben wir häufig gehört in diesen Tagen. Und damals war es halt auch so. Es ist ein Moment des Innehaltens, ein Moment des Neuausrichtens. Ich habe mich an ein Lied erinnert aus früheren Tagen. Als Jugendlicher habe ich erst überhaupt gelernt zu singen im Jugendkreis. Vorher habe ich das nicht gemacht. Und wir hatten ein Lied, was wir damals gerne gesungen haben. Und ich muss sagen, ich fand das toll und komisch auch damals schon. Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal für immer bezogen und nicht lebt und gelebt und erfahren wird, ist er tot und wir selbst sind betrogen. So die erste Strophe. Das haben wir mit jugendlichem Trotz gesungen. Es war wie so eine Demonstration. Und wir haben es fröhlich gesungen. Nicht auf der Straße, in unserem Jugendkreis. Es war aber eigentlich komisch, weil wir ja doch gerade so jung waren und diesen Glaubensstandpunkt doch erst eingenommen haben. Warum muss ich den gleich hinterfragen? Warum muss ich mich gleich wieder tot fühlen? Es war der Wunsch, nicht so wie die Erwachsenen zu werden. In unseren Augen ist bei denen alles festgelegt gewesen. So möchten wir nicht werden. Glauben, das muss frisch bleiben, das muss immer wieder neu brodeln. Heute wird mir das Lied wieder passen. In diesem Moment, wo alles so unsicher ist, wo viele offene Fragen sind, wo wir aus dem Gleichgewicht kommen. Exaudi, das ist der Moment zwischen Ausatmen und Einatmen. Das Alte geht raus und das Neue ist noch nicht wirklich da. Ein Moment voller Sehnsucht und Warten auf und Ausstreckens, was kommen soll. Und dabei ist mir wichtig, dass wir uns nicht ins Leere ausstrecken. Wir glauben an den, der dir sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Ich stille den Durst. Wir glauben an die Quelle des Lebens, des Muts, der Weisheit und der Gnade. Wir glauben an den Heiligen Geist, der in uns wirkt und wirken wird. Und so spreche ich schon mal das aus, was wir nächste Woche vielleicht wieder singen. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein Heiligfeuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer wieder neu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Thank you.
keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich auch suchte, o Herr, es bleibt keiner.
Vater, keiner ist wie du und das ist gut so. Du siehst, was wir denken, du siehst unseren Alltag. Du siehst unsere Sehnsüchte. Größtenteils durch Corona getrieben, aber auch, wo wir angenommen sind. Und du bietest dich an. Du sagst uns zu, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen, meiner liebenden Hand. Und ich schaue mit liebenden Augen auf dich. Jesus, wir kommen mit der Sehnsucht, zu dir geliebt zu werden. Und keiner liebt so wie du. Und ich danke dir für diese Liebe, die ich erfahren darf, jeden Tag neu. Wir dürfen kommen und alles vor dich hinlegen. Du sagst uns zu, alle Sorgen werfet auf mich, denn ich sorge für euch. Danke, dass du der Ort bist, wo ich hinkommen kann, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich auftanken kann. Still du diese Sehnsucht in uns. Danke, dass ich kommen darf.
Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben.
Sonst sollten wir gehen. Wir beten weiter und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und beten dich an als den Auferstandenen. Du stillst unseren Durst nach Leben. Danke dafür, dass wir mit unserer Sehnsucht zu dir kommen dürfen. Wir denken an die vielen, die sich in der Pandemie einsam und verlassen fühlen, denen ein Mensch fehlt, der zuhören, verstehen und ihnen raten kann. Danke für deine Zusage. Ich bin bei euch alle Tage, die jeden Tag neu gilt. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Politik, die momentan immer wieder neu herausgefordert sind, Entscheidungen zu treffen. Hilf ihnen, aufeinander und auf dich zu hören. Und Herr, wir bitten dich, und wollen dann nicht müde werden, dich immer wieder zu bitten um dein Eingreifen, dass die Pandemie abschwillt und dass die Zahlen weiter zurückgehen. Danke, Herr, für so viele Mitarbeiter, die sich in unserer Gemeinde engagieren und investieren. Und Herr, du weißt um die Suche nach Frauen und Männern für das Leitungsteam. Und dafür bitten wir dich sehr und beten dafür, dass du Menschen berufst, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen in unserer Gemeinde. Ganz besonders befehlen wir dir die Kinder und Jugendlichen an. Du kennst sie und du siehst sie. Bitte bewahre sie an Leib, Seele und Geist. Danke für die geplanten Freizeiten im Sommer, für die Teenfreizeit und das Sommerlager. Und von Herzen bitten wir dich, dass beide Freizeiten stattfinden können, damit Kinder und Teens eine richtig gute Zeit haben und einander und dir begegnen. Und Herr, du siehst auch die Krisenherde in dieser Welt und da bringen wir dir ganz besonders den Konflikt im Nahen Osten. Herr, komm und sende deinen Geist, damit Frieden wird in Israel, in deiner Stadt Jerusalem. Verwandle die Herzen der Menschen und erneuere diese Welt. Du bist die Quelle des Friedens, erbarme dich. Und in der Stille beten wir weiter und bringen dir das, was uns auf dem Herzen liegt. Und gemeinsam beten wir dich nun an mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nur noch einige Informationen, Einladungen und Termine. Ich beginne mal mit den Gottesdiensten in der kommenden Woche. Gleich heute Abend gibt es noch einen nächsten Gottesdienst, und zwar den Erleuchtet-Gottesdienst. Der findet hier statt und auch online. Er wird auch übertragen. Das ist ein Gottesdienst mit der Zielgruppe junge Erwachsene, aber das sind auch alle herzlich eingeladen, die gerne nochmal einen Gottesdienst erleben möchten mit viel Musik und mit einer Predigt. Am kommenden Sonntag feiern wir Pfingsten und wir feiern einen Pfingstfamilien-Gottesdienst, und zwar um 10 Uhr auf dem Pfadfindergelände auf dem Brasselsberg. Da sind alle sehr herzlich eingeladen. Es wird wieder auch ein Anspiel geben und einfach einen fröhlichen Familiengottesdienst. Und am Pfingstmontag gibt es auch nochmal einen Gottesdienst, der nur online oder auf Bibel.tv und auch auf YouTube zu empfangen ist. Vielen von uns ist so aus den letzten Jahren das Jona-Gemeindefestival in Erinnerung. Und das Jona-Festival wird in diesem Jahr online stattfinden, am Pfingstmontag um 11 Uhr. Zu allen drei Gottesdiensten findet ihr in der Gemeinde Leben-Mail vom Freitag sowohl die Anmeldemöglichkeiten als auch Wegbeschreibungen. Von daher sei euch allen die Gemeinde-Mail nochmal sehr herzlich anbefohlen. Dort findet ihr auch einen Hinweis auf eine Möglichkeit, gemeinsam mit vielen anderen Christen zu beten. Und zwar am Mittwoch, am 19.05. Deutschland betet gemeinsam vor Pfingsten. Das Gebet hat eine große Kraft, und ich möchte euch da ermutigen, auch da mitzumachen und wirklich sich einzumachen, auch dafür Gott anzuflehen und ja, gemeinsam zu beten. Wir alle hoffen auf mehr Begegnungsmöglichkeiten, vor allem im Sommer. Und diese möchten wir auch schaffen mit Sommertreffs. Eine ganz tolle Möglichkeit, einander kennenzulernen, einander zu begegnen. Diese Sommertreffs leben davon, dass wir Dinge auch quasi überlegen, eingeben und einbringen und dazu beisteuern. Dazu gab es auch schon mal Informationen in einer Gemeindemail. Guckt doch mal in die Gemeindemail vom 8. Mai, da findet ihr noch mal sehr ausführliche Informationen und wie das Ganze funktioniert, wie man sich beteiligen kann. Die Gemeindemail vom 8.5. Und noch mal zurück zur Gemeindemail von dieser Woche, da findet ihr auch noch mal Infos, auch das Protokoll unserer Gemeindeversammlung, und da möchte ich uns alle gerne ermutigen, echt das auch jetzt mit als Gebet aufs Herz zu nehmen, dass sich Menschen berufen lassen für die Gemeindeleitung und auch für unsere Gesamtsituation, auch für die finanzielle Situation, und nehmt das einfach mit auf euer Herz. Und wer sagt, die Gemeinde Leben will, kenne ich noch nicht, kann die gerne anfordern im Gemeindebüro und oder unter der E-Mail-Adresse info@friedenshof.de. Und an dieser Stelle einfach auch mal Danke an Anne und Christian, die jede Woche dafür sorgen, dass die pünktlich bei uns landet, die Mail mit vielen Informationen. Und danke auch für alles, was ihr an finanziellen Gaben gebt für unsere Gemeinde. Das ist nötig und wichtig, und eine herzliche Einladung auch heute, entweder hier im Ausgang was ins Körbchen zu legen oder einfach auch zu überweisen. Vielen Dank auch an alle, die den Gottesdienst heute mitgestaltet haben, an ganz unterschiedlichen Stellen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, nun wünsche ich euch allen einen gesegneten Sonntag. Wir hören jetzt noch auf ein Lied und empfangen den Segen Gottes. Tschüss an dieser Stelle.
Ja, wir dürfen unter den Segen Gottes in eine Woche gehen, in eine Zeit der Zwischenzeit unseres Lebens, die voller Quellen ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag.